kommen wir mal zu einem ganz anderen Thema, nämlich Kameras. So, meine Lieben, wir haben es wieder Samstagnacht. Jetzt ist es genau 11.26 Uhr und ich heiße alle Hörer meiner dritten Episode des Podcasts Pushing to Stops willkommen. Und zum Einstieg möchte ich, weil ich mich so gefreut habe, von einem kleinen Erfolg erzählen, der einem zeigt, dass man immer wieder doch Dinge tun soll, von dem allem alle Leute abraten. Entschuldigt, ich habe gerade einen Schluck Kaffee genommen, weil um die Zeit bin ich als Vater von zwei Kindern eigentlich schon total platt und habe aber auch keine andere Zeit, um die Sache aufzunehmen als den späten Abend, außer ihr wollt tagsüber das Gebrülle von zwei Jungs hören, die sich gegenseitig auf die Schnauze geben und danach wieder total vertragen und spielen. Aber ich schwoff ab. Ich wollte von meinem erfolgreichen Erlebnis reden. Und die Geschichte dazu geht so. Ich habe nach langer Zeit wieder mal einen Fomapan-Film probiert, weil ich den nebenbei als Tipp in einem anderen Podcast gehört habe, wo zum Beispiel der Fomapan 100 als ein Film beschrieben wurde, der richtig behandelt dem Fuji Neopan Acros 100 ziemlich nahe kommen soll. Den mag ich persönlich sehr, sehr gern und werde wie viele andere dann sehr, sehr traurig sein, wenn Fuji den vom Markt nehmen wird, was, und das pfeifen nicht nur die Spatzen von den Dächern, in ziemlich baldiger Bälde passieren wird, tut euch dazu einfach die Infos des Japan Camera Hunters rein, der immer wieder vermeldet, was Fuji in den nächsten Jahren so vorhat. Und meistens hat es damit zu tun, dass sie wieder einen analogen Film vom Markt nehmen, weil sie sich doch viel lieber aktuell auf ihre Fuji Instax-Filme und auf ihre zugegeben sehr guten digitalen APS-C und Mittelformatkameras konzentrieren wollen. Ich habe mir also ein paar Fomapan-Filme gekauft. Dazu gehört der Fomapan 100, der eben genannte, und der Fomapan Action 400. Das bezeichnet natürlich die ISO. Den wollte ich haben, weil wir aktuell immer noch Winter haben. Ich hoffe, es ist ja bald vorbei. Aber das bedeutet, dass es nicht immer so hell ist, wie man sich's wünscht. Und wenn man dann in den späten Nachmittag fotografiert, möchte man vielleicht doch ein bisschen höhere ISO haben, damit man die Verschlusszeiten immer noch hochhalten kann. Ich habe mir aber sogar vorgenommen, aus dem 400er einen 800er Film zu machen, indem ich den eine Blende pushe, und habe mich ein wenig informiert davor und lesen müssen und dürfen, dass man das auf keinen Fall tun darf. Es ging mit Leuten los, die in gewissen Foren schreiben, dass man Filme sowieso nicht pushen soll, weil das nichts brächte. Da habe ich ganz andere Erfahrungen. Ja, ich weiß, die Filme sind auf eine gewisse ISO-Zahl angelegt. Oft liegt dabei die perfekte ISO sogar unter der angegebenen, aber wir wissen, dass sich manche Filme ja doch sehr gutmütig verhalten, wenn man sie pusht. Für den Fomapan soll das gar nicht gelten, egal mit welchem Entwickler man die behandelt. Aktuell stehe ich ja sehr auf den Kodak X-Toll und ich habe es trotzdem getan. Weil scheiß drauf, was die anderen sagen, meine Fehler kann ich selbst machen. Ein Vorteil der Fomapan-Filme, egal ob man dann ihren Look am Ende mag, ist, dass sie im Vergleich zu anderen Filmen relativ preiswert sind. Du kommst dann in Fomapan-Filmen bei den normalen, üblichen, verdächtigen Händlern schon mit 3,50 bis 4,50, 4,90. Und das gilt auch für den Fomapan 400. Also ich habe ihn geschossen, ich habe ihn auf 800 geschossen. Ich habe ihn auf Digital Truth, die Death Chart, ausgerechnet. Und da habe ich einfach von der Entwicklungszeit der 400er, nämlich 7 Minuten, das ein Halbfache genommen und habe ihn mit X-Toll 10 Minuten 30 Sekunden behandelt. Und was will man sagen? Ich finde die Ergebnisse super. Es ist überraschend wenig Grain zu sehen. Ja, gewisse Tiefen saufen ab. Man kann natürlich auch sagen, die Kontraste sind geil. Das mit den Tiefen kennt man vom Akros auch, wenn man sehr genau und sehr gut belichtet, dann kann man da viel Details rausholen. Man kann sogar aus dem Fomapan 400 auf 800 belichtet auch noch Details rausholen. Gott sei Dank ist es bei den meisten Bildern, die ich gemacht habe, gar nicht nötig. Und es gibt den ganz besonderen und meines Erachtens auch guten Look. Ich habe heute schon 3 Filme davon auf Twitter gepostet. Ich werde die natürlich auch auf meiner Website unterbringen. Worauf ich hinaus will, ist, Leute, probiert die Sachen einfach aus. Wenn ich mich die ganze Zeit an das hielte, was Leute einem im Internet empfehlen, dann würde ich entweder gar nichts machen oder wir würden alle das Gleiche machen. Also, es stimmt nicht. Fomapan lässt sich wenigstens eine Blende pushen. 2 werde ich auch mal versuchen, warum nicht mal 1600er mal rausgehen. Ihr solltet eure eigenen Fehler machen dürfen. Ich habe meine gemacht, in dem Fall war es kein Fehler und das finde ich einfach super.
Heute erkläre ich Ihnen etwas über Kameras.
So, kommen wir mal zu einem anderen Thema, nämlich meiner Rubrik Kamera-Talk, in der ich euch in Zukunft immer wieder mal Kameras oder ganze Kamerareihen vorstellen möchte. Natürlich wird es sich meistens um Kameras handeln, die ich selber habe. Dieses Mal soll es um Pentax-Kameras gehen und insbesondere um die Pentax M- und A-Reihen. Mein Einstieg mit Pentax ist noch gar nicht so lange her. Ich habe ja eigentlich mit Minolta angefangen und mir dann alle möglichen, auch Rangefinder, gekauft und habe dann von einem ebenfalls mehr als enthusiastischen Analogfotografen, mein Dank geht raus an Walter von Aachen, dessen Website ihr unbedingt mal anschauen solltet. Sie ist blog.walter-von-aachen.de und auf Twitter findet ihr den Mann unter dem Handle @walter_v_groß_ac. Dieser Mann, den ich, glaube ich, über Ello kennengelernt habe und fragt jetzt nicht, was Ello ist. Ello gibt es immer noch und ist mal angetreten, ein soziales Netzwerk zu werden, das gestalterisch so schön sein soll und Leute zusammenbringen soll, die kreativ sind. Und anfänglich hat das auch funktioniert. Inzwischen tut sich da meines Erachtens nicht mehr so viel oder das Falsche. Ich lasse meinen Account da fast schon völlig ruhen und habe trotzdem 14.000 Follower. Offensichtlich hat man meinen Account, also weil ich anfänglich sehr viel gepostet habe, mal auf Autofollow gestellt. Bringt nicht viel. Es war eine schöne Geschichte. Ich habe da auch schöne Menschen, nette Menschen kennengelernt im Internet. Aber so viel dazu. Auf Ello habe ich Walter kennengelernt und der hat sich gefreut, dass ich analog fotografiere. Und im Verlauf der Chats mit ihm habe ich rausbekommen, dass er ein alter Analogfuchs ist. Und er hat mich zu einem seiner Projekte eingeladen. Das ist der Filmtausch. Was bedeutet, wir machen Doppelbelichtungsexperimente. Eine Person belichtet einen Film, spult den zurück und schickt dann den Film jemand anderen, der den in seine Kamera einlegt und dann Bilder macht. In dem Fall hat mir Walter aber nicht nur einen belichteten Film zukommen lassen, sondern auch gleich eine seiner Pentax-Kameras. Das war die Pentax ME Super. Und diese Kamera ist, wenn man sich an sie gewöhnt hat, wirklich super. Nach der habe ich angefangen, mir für Pentax noch ein paar Objektive zu kaufen, die alle mit K-Mount, weil M42 Objektive habe ich schon. Die Takumare sind ja bekannt für ihre Schärfe und für ihr Bokeh. Die Pentax ME Super war also der Anfang. Es kam noch eine Pentax P30 dazu. Es kam noch eine Pentax Super A dazu. Und ganz neu eine Pentax Programm A. Und was einen bei diesen Kameras auffällt, ist, dass die sehr klein und handlich sind. Und so war das auch gewollt. Die M-Serie war bei ihrem Erscheinen damals die kleinste 35 mm SLR der Welt. Und wer jetzt sagt, hallo, hallo, das war aber doch Olympus. Nein, Pentax ME kam 1976 auf den Markt und erst danach brachte Olympus ihre OM-Serie raus. Insofern war Pentax die allerersten, die eine Kamera mit einem Supersucher rausbrachten, mit einer guten Automatik und einem, das zeigt sich jetzt nach vielen, vielen Jahren, einer sehr, sehr robusten Mechanik und Elektronik. Ich mag genau das an den Kameras, dass die relativ klein sind, dass die dennoch alles drin haben, was man braucht, Zeit und oder Blendenautomatik. Es gibt welche von denen, die machen alles ganz automatisch. Jeder, wie es mag, auf jeden Fall findet man eine Kamera, die man möchte. Die Pentax ME Super, die ich habe, ist eine Weiterentwicklung der Pentax ME. Und die ME, die konnte man eigentlich nur im Automatikmodus steuern. Die ME Super lässt sich auch manuell bedienen. Das ist zwar ein bisschen fummelig, weil die nur zwei so kleine Knöpfe hat, an denen man dann mit der Belichtungszeit rauf oder runter geht. Aber wenn man sich mal dran gewöhnt hat, dann funktioniert das ganz super. Was mir an den Kameras ganz besonders gefällt, sind die zur gleichen Zeit mit ihnen rausgekommenen Objektive. Die vereinen alles in sich, was Pentax-Objektive ausmachen, nämlich sehr, sehr hohe Schärfe bis in den Randbereich. Ein wunderbares Bokeh, die rendern die Farben auch besonders, meines Erachtens. Und vereint das mit einer, ich kann es nur kompakte Größe nennen. Ja, wir sind noch ein bisschen weg von den M-Objektiven von Leica, aber ganz ehrlich, nicht weit. Ich habe gerade meine Pentax Super A hier vor mir stehen. Ich habe das 35 mm Objektiv drauf. Man kann sie in eine große Hosentasche packen. Muss man nicht, kann man aber. Ich habe mir also die Pentax ME super genau angesehen und mir dann auch gleich, weil das überaus billig ist, ein 50 mm 1.7er gekauft. Das war damals quasi das Kit-Objektiv dazu. Es gibt auch das berühmte Pentax M50 mm 1.4. Das hätte ich gern, war mir aber bisher immer zu teuer und ich habe ein tolles Auto Revinon gefunden, das offensichtlich wenigstens genauso scharf abbildet und doch noch auch einen eigenen Charakter hat. Aber wer mir umsonst ein Pentax 1.4er zukommen lassen will, kein Problem und gern. Ich habe mir dann das 28er noch zugelegt. Das ist eine Brennweite, mit der ich auch ganz gern fotografiere. Auf der Straße macht das natürlich Sinn, weil man sehr nah an die Menschen rangehen kann und auch muss, aber vom Kontext noch was mitbekommen. Eigentlich mag ich aber dann doch die 35 mm lieber, wie so viele. Und mit dem bin ich jetzt eigentlich meistens draußen. Aus der Pentax ME Super ist die Pentax Super A entstanden, die meines Erachtens alles hat, was man braucht. Die hat den Automatikmodus, was quasi Blendenpriorität ist. Ich kann sie manuell bedienen und sie hat einen vollständigen Automatikmodus, weil sie dann mit einer wieder neuen Objektivreihe bestückt wurde, nämlich den Pentax A-Objektiven. Die können dann das, was man heutzutage wirklich Programmautomatik nennt. Die suchen sich zu der Szene die beste Belichtungszeit und die dazugehörige Blende und klick, ab geht die Sache. Das Einzige, was man noch machen muss, ist scharf stellen. Die A-Objektive sind aber schon wieder einen Tacken größer als die M-Objektive. Deswegen fotografiere ich einfach mit den M-Objektiven weiter. Die Super A gibt es auch in einer abgespeckten Version, die nennt sich Programm A, die eigentlich für den amerikanischen Markt gedacht war, die habe ich auf einem Flohmarkt rausgezogen aus einer Kiste verschimmelter Kameras und sie sah wirklich schlecht aus, aber kleiner Tipp von mir, nehmt immer Batterien mit auf den Flohmarkt, wenn ihr nach Kameras unterwegs seid. Ich habe meine Batterie eingelegt und es flammten die Lämpchen im Sucher auf, was schon mal sehr gut ist. Der Verschluss war blockiert irgendwie. Ich konnte die Kamera auch nicht aufziehen. Aber da sie wirklich aussah wie kaputt und sich eigentlich ohne die Batterien, die der Händler, oh Wunder, auch nicht dabei hatte, sich auch wie kaputt verhielt, habe ich die für, lasst mich nicht lügen, einen Zehner mitgenommen, glaube ich. Das sind immer so investierte 10 Euro, die man eigentlich abschreiben muss und sich dann zu Hause freuen kann, wie in meinem Fall. Ich habe die Bodenplatte entfernt, habe gesehen, dass irgendwo was verhakt war, habe zweimal in meiner laienhaften Art mit einem feinen Schraubenzieher dann rumgeruckelt. Und plötzlich ging das Ding. So, das heißt, ich habe schon wieder eine Pentax-Kamera gehabt und die verhält sich genauso wie die Pentax Super A, hat nur eine Tausendstel schnellste Verschlusszeit anstatt einer Zweitausendstel und ein paar andere Kleinigkeiten nicht, aber alles kein Problem. Mit der kann man auch seinen Spaß haben. Und als letzte habe ich mir dann auch geleistet, weil nämlich unglaublich billig zu haben, die Pentax P30. Die ist eine vollmanuelle Kamera, kann aber auch diesen Programmautomatikmodus, wenn man die richtigen Objektive dazu hat. Sie ist leider ein echter Plastikbomber. Ich glaube, deswegen mögen die Leute sie nicht. Aber die hält alles Mögliche aus. Mit der war ich im Regen. Die ist mir schon zweimal irgendwo gegengedengelt. Da bricht auch nichts vom Plastik ab. Die hält einfach alles aus. Einziger Nachteil bei der ist, dass die sich am DX-Code auf den Filmen orientiert. Das bedeutet, entweder hast du einen Film, den du mit der Belichtung ISO schießen willst, die draufsteht, oder aber du legst ihn ein und schießt ihn dann mit der normalen 100, wenn der DX-Code nicht übereinstimmt, oder aber du kannst dir im Internet was zusammensuchen und dann kratzt du dir die von dir eingebildete ISO einfach zusammen auf den DX-Code. Das wäre mal für eine andere Folge ein Thema. Ich habe das zweimal gemacht, dauert ein paar Minuten und funktioniert super. So viel zu meinen Pentax-Kameras, die ich habe. Ich habe mir alles Mögliche hier zusammengeschrieben. Und wollte schon anfangen zu referieren und habe gemerkt, das ist echt viel zu viel. Solltet ihr also euch mal mit Pentaxen versuchen wollen, dann kann ich euch die ME und ME Super empfehlen. Leute, die ich kenne, haben auch eine Pentax MX. Die ist auch sehr gut. Und meine aktuelle Lieblingskamera, die ich eigentlich fast immer mit einem Film geladen habe und dabei habe, ist die Pentax Super A, die sehr klein und handlich ist, die vorne auch noch einen anbringbaren Griffwulst hat und die einen echt nicht im Stich lässt. Das Einzige, worauf ihr gefasst sein müsst, ist diese möglicherweise fummelige Bedienung, aber das hat man in 0,nix raus. Also versucht euch mal an den Pentaxen oder bleibt bei den Kameras, die ihr kennt. Solange ihr rausgeht und fotografiert, ist es ja sowieso egal. Und jetzt mal zu etwas völlig anderem, nämlich zum Hören anstatt zum Sehen. Ich habe letztes Mal schon einen Podcast vorgestellt. Das war der Camera Revival Podcast aus Kanada. Und dieses Mal möchte ich, wie angekündigt, auch mal einen deutschen Podcast euch ans Herz legen. Der, der den Podcast macht, der ist euch ganz sicher bekannt. Es ist nämlich ein Urgestein der deutschen Fotopodcast-Szene. Tut mir wirklich leid, Chris. Es ist Chris Marquardt, der nebenbei noch zig andere Projekte am Laufen hat. Und darunter den wirklich am längsten laufenden Fotopodcast der ganzen Welt. Nämlich seine Tipps from the Top Floor. Die laufen seit 2005 und wer in Deutschland irgendwie fotografiert und dazu Ohren hat, um zu hören und dann auch noch Podcasts hört, der kennt dann auch Happy Shooting von ihm. Das gibt es schon seit 2006. Das läuft mit Boris Nienke zusammen. Aber darum geht es mir jetzt gerade nicht. Es geht mir um den Podcast Absolut Analog. Und den macht Chris Marquardt zusammen mit seiner Partnerin Monika André. Da sitzen die beiden in entspannter Atmosphäre zusammen am Tisch und haben sehr didaktisch angefangen und den Hörern beigebracht, was ist überhaupt eine Kamera, was sind Objektive und wie kommt das Licht auf den Film und wie entwickelt man dann Schwarz-Weiß, wie entwickelt man Farbe und so weiter. Inzwischen hat er sich ein bisschen geöffnet, weil wir durch viele Themen durch sind und wir erfahren immer mehr, was die beiden persönlich interessiert. Wir wissen inzwischen, welche Lieblingsfilme sie haben. Wir wissen inzwischen, welche Lieblingskameras sie gern mit sich rumschleppen. Es sind 37 Folgen. Wer jetzt einsteigt, hat also die Freude, sich von vorne nach hinten durchhören zu können. Ich mag das sehr gern. Ans Herz gelegt, Absolut Analog, der Podcast mit Monika André und Chris Marquardt.
Hört mal rein.
Ich schaue auf die Uhr und was sehe ich? Es ist wieder viel zu viel Zeit vergangen. Ich habe wieder viel zu viel gequatscht und wahrscheinlich habe ich jetzt nur noch zwei Hörer, die nickend vor dem Telefon, dem Radio, dem Computer sitzen und sagen, ja, da hat er recht. Ich möchte diese Episode dann doch beenden. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört. Ihr könnt mich erreichen unter info@olivergrimm.info oder auf Twitter unter olligrimmfoto und das gleiche gilt bei Instagram. Dort nenne ich mich auch olligrimmfoto. Rückmeldungen sind mir sehr, sehr, sehr willkommen. Positive Rückmeldungen noch viel mehr. Aus negativen Rückmeldungen versuche ich was zu machen und mich mit jedem Mal zu verbessern. Macht es gut, ladet die Kameras, geht raus, fotografiert, weil wer nicht fotografiert, der hat kein Bild. Schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend, egal wann ihr das hört. Ich bin raus. Tschüss.